Und als die Frau sie so sah, dachte sie, ja, diesen Männern kann man vertrauen, und sagte, kann mich einer von euch rübertragen? Das bereits schon steinerne Gesicht des Mannes, des Alten, versteinerte sich noch mehr. Und er gab zu, sie gar nicht zu sehen, denn sie war für ihn ein gefährliches Sinnesobjekt. Der Junge aber sagte, komm Huckepack. Und ging mit ihr über den Fluss, setzte sie dann am anderen Ende des Flusses ab und ging mit dem Alten zusammen seiner Wege. Für 5 Stunden war ein steinernes Schweigen in der Luft. Aber nicht ein ganz normales Schweigen, wie wenn man nichts zu sagen hat und einfach geht, sondern ein tiefes Schweigen. Und schließlich brach es wie ein Vulkan. Ich muss hier sehen, wo die nächsten Begrenzungen sind. Wie ein Vulkan aus dem Herzen des älteren Mönches hervor. Wie kannst du nur? Du sollst ein Mönch sein? Hast du noch nichts von Jan gehört? Von Vairagya in Sarum? Du hast eine Frau Haut zu Haut gehabt. Soll ich noch mehr in diesem Zusammenhang sagen? Und der junge Mönch dachte darauf etwas Intelligentes. Ich habe sie für 5 Minuten getragen. Du trägst sie aber schon für 5 Stunden. Hier das, ne? Ja, ja, ja. Das ist das Problem der Jnanis. Sie mögen sich entfernen von dieser Welt, aber die Welt kommt mit ihnen. Sie verfolgt sie. Es gibt vom Bhattatari einen großen entsagten Mönch ein Vers, wo er sagt, ich habe den Himmel zu meinem Baldachin gemacht. Meine ausgezehrten Arme sind mein Kopfkissen. Ich bin gekleidet nur in zerrissenen Gewändern. Mein Königreich habe ich entsagt. Doch sie hat mich verfolgt. Bis hier in die Wüste. Karma, Lust, werde ich nicht los. Ne? Das ist das Dilemma. Deswegen schlägt Krishna vor, handle auch entsprechend deiner Natur, wie es im 3. Kapitel gesagt hat. Aber handle nicht für dich. Handeln musst du so und so. Handle für mich. Und das ist diese Alternative der Bhagavad Gita. Eine sehr schöne Alternative. Ich kann Ihnen da empfehlen, das mal zu versuchen, in die Tat umzusetzen. Sie werden ein neues Kapitel in Ihrem Leben entdecken und sehr zufrieden werden. Im 5. Kapitel beschreibt dann Krishna noch ganz kurz, was die Sicht von so einem Menschen ist. Und ich möchte Ihnen einen ganz bekannten Text hier vorlesen. Solch ein Mensch hat eine spirituelle Sicht. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Shunichaiva Svapakecha Pandita Samadarshina. Die demütigen Weisen sehen Kraft wahren Wissens, einen gelehrten und edlen Brahmana, eine Kuh, einen Elefanten, einen Hund und einen Hundeesser. Mit gleicher Sicht. Nicht so, das ist die spirituelle Sicht. Solch ein gelehrter Weise sieht eine Seele. Und neben der Seele Paramatma, also Atma und Paramatma, die höchste Seele. Ich habe mich mal mit Erkenntnissen aus anderen Traditionen beschäftigt, wo immer wieder davon gesprochen wird, dass ein Mensch, der zur Erkenntnis aufkommt. Hildegard von Bingen spricht darüber, Meister Eckhart aus der deutschen Tradition, nur 2 Worte, also mystische Tradition. Sie sprechen davon, dass sie überall diese Unterschiede hören auf, sie zu betrachten. Sie sehen überall die Seele Und ich glaube nicht, dass alle das erreicht haben, diese Stufe. Aber auf der höheren Stufe würde man Gott überall gegenwärtig sehen, in seiner Form als Paramatman, Überseele. Das ist die Sicht, die solch ein Mensch, solch ein demütiger Weise hat. Gut, damit möchte ich dann vom fünften Kapitel zu dem letzten Kapitel heute Morgen vorgehen, in dieser ersten Session. Habe ich Ihnen gesagt, das fünfte Kapitel heißt Karma Sannyasa Yoga. Karma hatten wir schon. Nicht? Karma ist immer wieder aufgekommen. Dieses Wort heißt Karma Sannyasa. Sannyasa. San heißt alles und Sannyasa. Und das heißt so viel wie niederlegen, verzichten. Nicht? Karma Sannyasa Yoga. Hier wird alles aufgegeben. Das heißt, in dem Sinne, die Motivation wird aufgegeben. Nicht wie der Mönch, der alte Brahmana, hatte äußerlich alles gesagt, aber die Frau war noch ein Sinnesobjekt für ihn. Nicht? Das hatte er noch nicht in richtig ganz tief die Wurzel erwischt. Ein Sinnesobjekt, vor dem man sich fürchtet oder zu dem man sich angezogen fühlt, ist in jedem Fall noch ein Sinnesobjekt. Man hat noch nicht die Ebene der gleichen Sicht entwickelt. Der Pandita Samadarshina. So, hier wird alles niedergelegt, im Wesentlichen das Motiv zu entsagen oder Karma. Karma, der Wunsch, der von Krishna vorher im dritten Kapitel als der alles verschlingende Feind dieser Welt, der innere Feind bezeichnet wird. Hier hat man keine materiellen Wünsche mehr und handelt einfach für den Höchsten. Das ist also die Sache. So, nun macht Krishna sagen, ja, was ist mit den anderen Yoga-Pfaden? Und, nicht Krishna, sondern Arjuna. Mach sagen, was ist mit den anderen Yoga-Pfaden? Und Krishna wird das jetzt erklären in dem sechsten Kapitel, dem sogenannten Dhyan-Yoga. Dhyan heißt so viel wie Meditation. Ich glaube, das würde ich klein schreiben. Dhyan heißt Meditation. Da kommt auch das Wort Zen hervor, nicht? Dhyan, Meditation. Ich darf vielleicht, Lalita, du hattest dich so nett angeboten. Vielleicht willst du sogar da sitzen. Nee, echt, ich brauche das nur noch einmal. Also einmal frei, das kann jetzt alles weg. Dhyan, nicht? Dhyana Yoga heißt dieses sechste Kapitel. Wie man nämlich die Überseele im Herzen durch Yoga verstehen kann. Hier war im fünften Kapitel oder bis zum fünften Kapitel wurde Handeln gesagt, analysiert, Erkenntnis wurde analysiert und Handeln und Erkenntnis zusammengebracht führt zum Handeln mit Erkenntnis, das heißt spirituellen Handeln, durch die man die Seele und die Überseele erkennt. Ist das einigermaßen verständlich? Jetzt wird der Weg der Meditation erklärt, durch den man die Überseele erkennt. Es werden richtig Anweisungen gegeben, wie man im achtfachen Yoga-System voranschreiten sollte. Man sollte Körper, Hals und Kopf aufrecht in einer geraden Linie halten und fortwährend auf die Nasenspitze starren. Auf diese Weise sollte man mit ungestörtem, beherrschtem Geist, ohne Furcht und völlig frei von sexuellen Verlangen, über mich im Herzen meditieren und mich zum endgültigen Ziel des Lebens machen. wird denn gesagt, für den Yogi, der soll nicht zu viel essen? Während seinen Gewohnheiten, oder, Arjuna, es ist nicht möglich, ein Yogi zu werden, wenn man zu viel isst oder zu wenig isst. Das ist ein Riesenproblem auf dem Seminar, weil es so lecker ist. Haben Sie schon mal gemerkt? Man sollte einfach denen mal sagen, im Dienste unserer Aufmerksamkeit kocht nicht so lecker, Jungs. Nicht? Also, da merken Sie schon, Sie können kein Yogi werden, wenn man zu viel isst oder zu wenig isst. Oder zu wenig isst. Wenn man zu viel schläft oder nicht genug schläft. Krishna sagt also Balance, Ausgewogenheit. Während seinen Gewohnheiten des Essens, Schlafens, Entspannen und Arbeiten maßvoll ist, nicht Ausgewogenheit, kann alle materiellen Leiden lindern, indem er das Yoga-System praktiziert. Solch ein Yogi kommt auf die Stufe, wo er seine Meditation so beständig fixieren kann, dass er durch nichts gestört wird. Im 19. Text sagt er, so wie ein Licht an einem windstillen Ort nicht flackert, bleibt auch der Transzendentalist, dessen Geist beherrscht ist, in seiner Meditation über das Transzendentale Selbst immer stetig. Ist das nicht ein bewundernswerter Zustand? Stellen Sie sich mal vor, in jeder Situation völlig ausgewogen und ausgeglichen. Wenn die Rechnungen nicht bezahlt werden können, wenn ein Lottogewinn kommt, ist das Gleiche für solch einen Transzendentalisten. Ob man geschmäht wird oder gelobt, ist das Gleiche für einen Transzendentalisten. Der Welt gegenüber völlig gleichgültig, das wird hier so ausgedrückt, ein Mensch gilt als selbstverwirklicht und wird als Yogi, Mystiker bezeichnet, wenn er Kraft gelernten und verwirklichten Wissens, also nicht nur Kopfwissen, sondern verwirklichten Wissen, völlig zufrieden ist. Ein solcher Mensch ist in der Transzendenz verankert und selbst beherrscht. Er sieht alles, ob Kiesel, Steine oder Gold, vielleicht hier Dollarkurse, oder ich weiß nicht, Investitionen, als gleich an. Super, kann man da nur sagen. Und dann geht es noch weiter. Krishna sagt, es ist eine Sache, sich materiellen Objekten, also Kiesel, Steine und Gold sind alles materielle Objekte, gleich gegenüber zu verhalten. Aber jetzt kommt der Test, ob wir in Gleichmut verankert ist. Wie ist es bei Mitmenschen? Als noch weiter fortgeschritten gilt derjenige, der aufrichtige Gönner, zugeneigte Wohltäter, Neutralgesinnter, Vermittler und Neider. Freunde wie Feinde, sowohl die Frommen und die Sünder, alle mit gleicher Geisteshaltung sieht. Das ist noch fortgeschrittener. Sie können vielleicht ein bisschen selbstbeherrscht sein in ihrem Leben und sagen wir mal, nicht mehr den materiellen Dingen so verhaftet sein. Aber wenn dann plötzlich jemand sagt, du bist der Inbegriff aller schlechten Eigenschaften, nicht? Dann wird man vielleicht aus der Haut fahren. Ja. Als Arjuna das hört, sinkt er wieder den Kopf und auf die und sagt, sofort, O Madhusudan, das Yoga-System, das du zusammengefasst hast, wie man also durch Atmung, Sitzstellungen schließlich den Geist beherrscht, erscheint mir undurchführbar und unerträglich, denn der Geist ist ruhelos. Und unstet. Er spricht über uns. Und dann gibt Krishna, das war auch Text 33, ja, und dann geht es auf Text 34 zu. Dann gibt er drei oder vier, ich will mal nur
Eigenschaften des Geistes. Ruhelos. Also Arjuna beschreibt jetzt mal uns alle. Stürmisch, also der Geist, ne? Widerspenstig.
Ja.
Und sehr stark.
Ruhelos.
Das Beispiel, was hier gegeben wird, ist ein wildes Tier, sagen wir mal ein Vogel oder ein Panther, den man eingesperrt hat, ist ruhelos. Und so wie er die Möglichkeit hat, das heißt, das Tor vielleicht nach dem Füttern ein wenig angelehnt nur ist und nicht ganz zugesperrt ist, wird er herauskommen. Das ist der Geist oder der Manas. Stürmisch. Das Beispiel wird gegeben vom Wind. Haben Sie einmal versucht, wenn der Wind kam, sich in den Wind zu stellen? Hier geht keiner längs, ich habe meinen Garten angerichtet. Und außerdem ein Teelicht draußen brennen und wir hatten eine Gartenparty geplant und hier kann jetzt keiner durch. Ne? Nein, der Wind wird gar nicht drauf achten. Stürmisch. Widerspenstig. Das Beispiel ist mir im Augenblick nicht gegenwärtig. Aber wir mögen ihm etwas sagen, wir mögen ihn überzeugt haben, aber dann plötzlich bricht dieser kindhafte Geist, dieses große, ungefügige Kind aus dem der Balance. Und sehr stark, das Beispiel wird gegeben, wenn eine Krankheit sehr stark ist, kann die Krankheit die Medizin, durch die man die Krankheit zur Linderung bringen will, durchbrechen. So ist auch der Geist sehr stark, dass trotz spiritueller Praxis, ich bekomme manchmal Anrufe von jungen Menschen, älteren Menschen, mittelalterlichen Menschen, die sagen, wir praktizieren den Pfad des Yoga schon so lange, aber wir kommen nicht durch, wird gesagt. So. Deswegen sagt Arjuna, schön, dass du über Geisteskontrolle und Mäßigkeit gesprochen hast. Schön, dass du über Yoga und Meditation gesprochen hast. Aber was machst du denn hier mit dem Geist? Am Ende des 6. Kapitels. Und Krishna gibt eine Lösung. Es gibt zwei Dinge und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, diese zwei Dinge zu beherrschen, also zu versuchen. Der höchste Herr Shri Krishna sprach: O starkarmiger Sohn Kuntis. Und das ist ein sehr, sehr, sehr bewusst gewählter Ausdruck. Er sagt: Mahabaho. O Starkarmiger, o Machtvoller, weil er es sarkastisch anbringt. Er sagt, du musst ein großer Held sein. Die Menschheit macht dich als bedeutendsten General der Welt feiern. Aber ich sage dir, erst wenn du den Geist bezwingst, bist du starkarmig. Du musst so viele Feinde unterworfen haben, aber erst wenn du den Geist bezwungen hast, bist du wirklich stark. Er sagt also, o starkarmiger Sohn Kuntis. Also jedes Wort hat in der Gita sehr, sehr viele Bedeutungen und ich greife manchmal so ein paar raus, so als Liebhaberstücke, aber dann denkt man schon, warum hast du das denn nicht erklärt und das nicht. O starkarmiger Sohn Kuntis. Es ist zweifellos sehr schwierig, den ruhelosen Geist zu zügeln. Aber durch geeignete Übung, eins, geeignete Übung, und zwei, durch Loslösung ist es möglich. Die geeignete Übung wird verglichen mit einer Medizin, die man ständig nimmt. Die Praxis im Yoga muss mit Stetigkeit ausgeübt werden und dann baut sie ihren Effekt auf und wird sehr stark nach einiger Zeit, wenn man ohne Unterbrechung nimmt. Nicht geeignete Übung und durch Loslösung. Loslösung wird verglichen, ich will am liebsten diese beiden Entschlossenheit ist alles. Die Übung. Ist wie die Medizin. Und dann Loslösung. Loslösung wird verglichen mit dem Bauen von zwei Dämmen, sodass der wilde Fluss der Gedanken in eine geordnete Bahn geht. Wir zum Beispiel als Mönche haben vier Prinzipien der Loslösung. Das betrifft jetzt uns. Wir essen kein Fleisch, kein Fisch und keine Eier. Wir üben uns in sexueller Enthaltsamkeit. Diejenigen, die verheiratet sind, haben sexuelle Enthaltsamkeit bis auf die Zeiten, wo sie, wie wir das sagen, das Heiligenprojekt angehen, das heißt ein Kind zeugen in einem guten Bewusstsein, sodass die Welt bereichert wird. Also das Dritte ist, wir nehmen keine alkoholischen Getränke zu uns oder irgendwelche Berauschungsmittel, nicht mal Kaffee. Da wird der Geist sehr ruhig. Und wir beschäftigen uns nicht im Glücksspiel.
Versuchen wir sie gerade am Roulette.
Ich setze auf Nummer. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Übung sollte man wählen, das heißt eine spirituelle Praxis. Spirituelle Praxis. Und Loslösung. Das ist Regulierungen. Und ich kann mir gut vorstellen, ich habe jetzt noch nicht mit Priya Krishna gesprochen, aber ich kenne ihn aus einem fantastischen anderen Seminar, dass ich könnte mir vorstellen, du wärst über Yama, also Dinge, die man tun soll, und Niyama, Dinge, die man vermeiden soll, sprechen. Als Teil des achtfachen Yoga-Systems. Habe ich dich erkannt?
Kann ich machen.
Damit sind wir denn fast ans Ende gekommen. Auch damit sind wir eigentlich ans Ende gekommen. Am Ende jedoch, ganz am Ende von dem sechsten Kapitel, bringt Krishna noch einmal seinen Punkt. Er sagt, ein Yogi ist größer als ein Asket, weil er sich verbindet mit dem Höchsten, nicht? Er kommt zur Gotteserkenntnis. Größer als ein Empiriker, das heißt der Gyani, der sich um Erkenntnis und Wissen bemüht. Und größer als ein fruchtbringender Arbeiter. Deshalb, O Arjuna, sei unter allen Umständen ein Yogi. Und dann, 6,47, der lohnt sich auch nachzulesen, das ist ein bedeutender Vers der Gita. Und von allen Yogis ist derjenige, der großen Glauben besitzt und immer in mir weilt, immer an mich denkt und mir transzendentalen, liebevollen Dienst erbringt, am engsten mit mir in Yoga vereint.
und er ist der Höchste von allen. Das ist meine Meinung. Nicht? Von allen Yogis ist also derjenige, der mit mir in Yoga vereint ist, der Höchste von allen. Damit sind wir ans Ende des 6. Kapitels gekommen. Und bevor ich jetzt übergebe, und wir sind sogar ganz gut in der Zeit, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich weiß, es ist für manche schwierig. Die ersten 6 Kapitel sind die schwierigsten und ich bin so erleichtert, dass wir durchgekommen sind. Es war für mich so schwierig, diese Linie in Gedanken beizubehalten, weil es gab so viele Themen, wo ich am liebsten etwas zu gesagt hätte. Aber ich wollte einen roten Faden geben. Wir werden in den nächsten 6 Kapitel, also 7 bis 12, das Seminar in einem anderen Stil gestalten. Ich werde dann mit solchen Folien arbeiten und wir werden zusammen Sanskrit-Mantren chanten, wichtige. Und so werden wir leicht bei der leicht dabei sein. Ich habe hier jetzt noch eine Lichtfolie.
Mach mal eine Deckelung.
Ach ja, oh ja. Sofort. Indem ich gerne das, was wir gesagt haben, zusammenfasse. Nochmal ganz kurz. Ja? Gut. Können wir das aber genau. So. Erste Stufe, die Krishna erklärte, war Karma Yoga, Yoga des Handelns. Richtig handeln einfach. Dann Jnana-Yoga, Yoga des Wissens oder der Erkenntnis, das heißt richtiges Wissen haben. Dann dritte Stufe, Astanga-Yoga, Yoga der Meditation. Und all diese Stufen, die Erkenntnisse aus diesen Stufen, da hätte man vielleicht hier noch einen Strich machen können, vereint sich in der 4. Stufe dem Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe. Auf der ersten Stufe Karma versteht man, es gibt Handlungen, die gut sind und Handlungen, die schlechte Ergebnisse mit sich bringen. Auf der zweiten Stufe versteht man, ich bin eigentlich eine spirituelle Seele. Und auf der dritten Stufe versucht man, Kontakt durch Meditation zu erlangen mit der höchsten Seele. Im Yoga der Hingabe handelt man, man weiß von seiner spirituellen Identität, und man setzt sich in Verbindung mit dem Höchsten. Alles auf einmal sozusagen. Deswegen spricht Krishna immer über Bhakti-Yoga. Kapitel 3 bis 5 hat sich beschäftigt mit Karma-Yoga, dem Yoga des Handelns. Ja, sehr gut.
kann man doch vielleicht noch ordentlicher machen. Den Yoga des Handelns. Es wurde dabei auf eine Gefahr hingedeutet. Fruchtbringendes Handeln oder Lust könnte man auch sagen. Irgendwo bist du hier. Könntest du das noch hochziehen, bitte, Lalita? Genau. Noch höher bis hier. Danke. Kapitel 4 wurde Jnana Yoga genannt. Yoga des Wissens, der Erkenntnis. Da ist eine Gefahr drin, dass es einfach gottlos bleibt. Man versteht sich und die spirituelle Energie, die alles durchdringt, aber nicht die Person Gottes. Ashtanga Yoga. Das ist der Yoga, eigentlich heißt es der achtfache Pfad. Ich glaube, darüber wirst du sprechen, Priya Krishna, der mystische Pfad. Die Gefahr ist dabei, da wurde nicht darauf gesprochen in der Gita, dass man mystische Kräfte entwickelt. Also man hat so große Kenntnisse, Fähigkeiten, andere zu es gibt 8 Fähigkeiten, die man da gewinnt. Andere zu kontrollieren, in die Naturgesetze einzugreifen, leichter als das Leichte zu werden. Ich habe schon Yogis gesehen, die sind in der Luft geflogen, über den Ganges, kaum da. Einmal in Benares saß ich so da und chantete so meine Runden, als plötzlich eine Art rote Energiekugel, so kann ich es nur bezeichnen, mit großer Geschwindigkeit auf mich zuschoss, und dann sah ich, wie sich in dieser Kugel ein Yogi manifestierte, genauso wie ein kleiner Hügel Sand in ihrer Sand, in ihrer Eieruhr, sagt man, also die man so umdreht und dann rieselt sich so ein Yogi zusammen vor. Man kann dann so angehaftet werden daran, dass ich hier mit der Yogi Airline mich fortbewege. Dass man überhaupt nicht mehr, dass man einfach nur noch die materielle Welt genießen will, mit diesen gesteigerten Kräften. So, dann machen wir mal weiter. Der Ausgangspunkt von beiden drei Yoga-Pfaden, Karma, Jnana und Ashtanga, ist, dass wir angehaftet sind. Der Karma-Yogi handelt dann als Opfer, macht einfach seine Pflicht, kommt auf diese Ebene zur Loslösung und kommt dann dazu, dass er handelt. Also Loslösung bedeutet zu handeln ohne Anhaftung. Ich glaube, es ist wirklich das Beste, wenn hier keiner notiert, weil sonst kann man das nicht verstehen. Ich gehe hier mal ziemlich schnell durch. Der Ausgangspunkt ist Anhaftung. Man macht ein Opfer, Yagyas, oder tut einfach seine Pflicht und kommt dann langsam zur Loslösung. Das heißt, man handelt nicht mehr mit Anhaftung und kommt dann dazu, vielleicht ein Verständnis zu entwickeln, dass man als Teil Gottes handelt und kommt so auf diesem Wege zu einem transzendentalen Wissen. Durch den Jnana Yoga kommt man auch dazu. Man hat Anhaftung, man entwickelt Wissen oder Erkenntnis über diese Welt, entsagt sich von der Welt, kommt los zur Loslösung und kommt dann zu der Erkenntnis, dass ich spirituelle Seele bin, nicht materiell, und dass ich ein Teil von Brahman bin. Das kann unpersönlich sein, das ist meist, dass ich ein Teil der großen Energie bin. Wenn man dann weitergeht, kommt man zum transzendentalen Wissen, dass man, dass alle Lebewesen untergeordnete Teile der HPG, heißt höchsten Persönlichkeit Gottes, sind. Durch den Weg des Ashtanga-Yogas, da ist man erst angehaftet an gutes Essen, an vielleicht sexuelle Betätigung, wie überall hier auch. Man entwickelt dann, tut dann Asanas, das heißt Sitzstellung, und Pranayamas, das heißt, man atmet, sodass der Geist, dass man selbst beherrscht wird. Dann entwickelt man Loslösung von der Welt, dann kann man meditieren, Jnana, und kommt zur Überseele. Dann, wenn man weitergeht, kommt man auch zu transzendentalen Wissen, Erkenntnis, dass alle Lebewesen untergeordnete Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes sind. Und von dieser Erkenntnis aus beschäftigt man sich dann in Hingabe zu Sri Krishna im Bhakti-Yoga. So, und das zweite Diagramm werde ich nicht zeigen. Das ist nicht so wichtig, das ist schon gesagt. Ja, damit haben wir ein großes Stück hinter uns gelassen. Die anderen Kapitel sind wesentlich einfacher. Wesentlich. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es überlebt haben. Gut, dann wollen wir vielleicht eine Pause machen von 15 Minuten. Ja, wirklich.
Also ich bin ja der Seminar, du bist mein Gast, ich werde dich prüfen.
Mit dem hatte ich nicht gerechnet, muss ehrlich sein. Ja. Auch mit einer solchen Audienz hatte ich nicht gerechnet. Ich sehe sehr, sehr viele Leute unter euch. Kann man das runter tun, dann sehe ich alle. Auch die Audienz, merke ich, ist sehr aufmerksam und ernsthaft. Eigentlich brauchte man hier jemanden, der wirklich kompetent ist. Trotzdem, es heißt, man solle handeln, wenn man herausgefordert wird. So, da bin ich. So, wir haben vor, das sechste Kapitel einmal anzuschauen in Form des Ashtanga-Yoga. Ich werde es vielleicht in einer anderen Art und Weise präsentieren, wie ich es auch schon gemacht habe, einfach der Kreativität zuliebe. Trotzdem nicht vom eigentlichen Thema abweichen. Der Ashtanga-Yoga-Vorgang ist gegliedert eigentlich in 8 Teilen, 8 Glieder. Und hier haben wir diese Glieder aufgezeichnet. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Wenn es mich nicht täuscht, ist das, glaube ich, im letzten Vers vom 5. Kapitel, falls ihr das nochmal nachschlagen wollt. So möchte ich einfach ganz kurz systematisch durchgehen. Genau. 5.29 ist die Liste drauf. Wir haben in erster Linie Yama. Was heutzutage als Yoga bekannt ist, ist eigentlich nur ein kleiner Teil, den man herauspickt, um es den Leuten leichter zu machen, eigentlich in ein Bewusstsein hineinzukommen, das förderlich ist für spirituelles Leben. Doch in anderen Zeitaltern, selbst ja bis noch vor 50, 60 Jahren in Indien, war es so, dass man, wenn man ein Yogi sein wollte, musste man geschult werden. Grundlegend, also wirklich von Kindheit an. Da war man ein Brahmachari, ein Zölibatärer und wuchs im Ashram unter der Führung eines Lehrers. Und so wurde man im Verlauf der Jahre, 20, 30 Jahre, wurde man zu einem qualifizierten Yogi. So, doch bevor, was heutzutage, als wenn wir sagen Yoga, wenn wir irgendwelchen Personen sagen, ich praktiziere Yoga, dann sofort die Leute, Personen assoziieren dieses Wort Yoga mit irgendwelchen komischen Sitzstellungen und verkrampften Luftkontrollmethoden und so weiter und so fort. Aber es ist so, dass zu früheren Zeiten, bevor eigentlich der Guru zu dieser Ebene von Asan und Pranayam kam, musste man geschult werden in ganz, ganz grundlegenden Regeln des Lebens. So, das erste ist Yama. Das sind ethische, moralische Prinzipien, die man braucht, um überhaupt wirklich sagen zu können, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch, der fühlt. Ich bin ein Mensch, der denkt, nicht nur für sich selber, sondern auch für die anderen. Mitdenkt, mitfühlt. Und so auch eine wirkliche Verbindung entstehen kann zum göttlichen Bewusstsein. So, Yamas sind moralische Prinzipien. Als erstes ist Ahimsa, Satya,
Ahimsa ist Gewaltlosigkeit. Wir hatten das kurz besprochen.
Es ist noch mehr als Gewaltlosigkeit.
Genau. Generell wird es einfach so bezeichnet. Gewaltlosigkeit bedeutet aber nicht nur den Personen keine Gewalt zuzufügen, sondern auch den Tieren, den Pflanzen in Form von Taten, Worten, Gefühlen, selbst Gedanken. Wenn jemand so lebt, ist er Ahimsa, lebt unter dem Prinzip von Gewaltlosigkeit.
Doch sich heißt nicht verletzen, damit kann man das vielleicht sich besser merken.
Ja, es, Acharyas, Vaishnava Acharyas gehen weiter und sagen, Jiva Himsana, das Wort nicht zu gebrauchen, um die Personen auf das Göttliche hinzuweisen, ist Gewalt gegenüber den Seelen. So, das heißt, unnütziges Geschwätz, Dorfgeschwätz, ist Gewalt. Satya bedeutet Reinheit oder Wahrhaftigkeit, je nach von welchem Winkel man herkommt. Ich muss sehr aufpassen, ich bin ja ein Experte. So, ich muss das sofort nehmen, was er mir mitteilen möchte. Asteya ist das dritte Prinzip unter Yama, bedeutet nicht stehlen. Bedeutet, man nimmt nichts, was einem nicht gehört. Es gibt solche, Chanyaka Pandit sagte, wenn du irgendetwas siehst, dann solltest du es betrachten wie Abfall. Wenn es dir nicht gehört, solltest du es ja nicht nehmen, sondern eigentlich das den Gegenstand so betrachten, als wäre es irgendwelchen Abfall, dass man auf der Straße, man ist nicht interessiert, es gehört nicht dir. Brahmacharya bedeutet, ein zölibatäres Leben zu führen, was Reinheit hervorbringt bei der Person. Ohne zölibatäres Leben kann man nicht wirklich einen intensiven spirituellen Prozess mitmachen. Man bleibt irgendwo hängen, wenn man einfach an dieser Sexualität das ganze Leben lang hängen bleibt. Da kann man nicht wirklich sagen, ich wachse, reife spirituell. Ich rede hier von spiritueller Realität. Ohne Brahmacharya. Brahmacharya bedeutet auch tatsächlich Brahma, spirituelle Naturcharya. Der geht auf der Ebene des Brahman, der spirituellen Energie, der spirituellen Natur. Und dann Aparigraha bedeutet, dass man nicht selbstsüchtig ist, kein Bedürfnis hat, zu viel zu nehmen. Wie würden Sie das? Ist das gut?
Ja, genau, Graha heißt Grapschen, das ist dieselbe Wurzel auch, also greifen, was haben wollen. Kari ist um sich herum,
genau.
A ist die Verneinung, also nicht zu viel hamstern.
Genau,
ist der Gedanke, ja.
Super. So, das sind moralische Prinzipien, die man braucht, um überhaupt sagen zu können, ich bin ein Mensch, ein wirklicher Mensch, tiefer Mensch. Dann haben wir Niyama. Mit Niyama sind persönliche Prinzipien gemeint, die man kultiviert, um wirklich in die Tiefe eingehen zu können. Und in erster Linie ist es Saucha, dass man wirklich Reinheit kultiviert, in all seinen Tätigkeiten, Gedanken und so weiter und so fort. Dann Santosh, dass man mit dem, was man hat, einfach zufrieden ist. Man sollte nicht zu viel begehren in dieser Welt. Das verstrickt den Geist so unendlich. Wenn man einfach zufrieden ist mit dem, was man bekommt von Krishna, mit dem, was man bekommt von Gott, dann kann man wirklich spirituell reifen. Das ständige Begehren nach etwas in dieser Welt, was materiell ist, ist eine Bremse im spirituellen Leben. Tapas bedeutet, dass man sich Entsagungen auferlegt. Wir im Tempel zum Beispiel, ich muss jeden Morgen um 3:15 aufstehen, weil ich muss die Deities, die Bildgestalten Krishna wecken. Und so, ja, er wartet auf mich. So, wenn ich nicht aufstehe, dann gibt er keinen Darshan. So, das ist nicht immer freudvoll, also ich muss mich manchmal muss ich die Peitsche rausnehmen, muss mich rauspeitschen. Das nennt man Tapa. Selbst ein Brahmachari ist manchmal angezogen zum anderen Geschlecht. Doch eben zu sagen, ich möchte mich nicht verstricken innerhalb dieser Welt, bedeutet sich Tapasya Entsagung aufzulegen, damit man höher steigen kann in der Erkenntnis des Krishna-Bewusstseins oder der Gotteserkenntnis. Prabhupada sagte, du lächelst so nicht als Brahmachari, aber Prabhupada sagte, es ist ganz natürlich, dass ein Mann angezogen ist von einer Frau und umgekehrt. Ganz natürlich. So, auch ein Brahmachari mag vielleicht manchmal sich angezogen fühlen, trotzdem dieses Prinzip von Tapa erhebt ihn langsam in einem natürlichen, allmählichen Vorgang auf die spirituelle Ebene. Dann haben wir Svatyaya, das ist das, was wir alle hier schon tun. Svatyaya bedeutet nämlich, die Veden zu studieren.
Alle heiligen Schriften. Also genau. Selber lesen, nicht ja, nur hören, sondern selber was lesen.
Genau, genau. Das heißt auch die Bibel, Koran, alle heiligen Schriften. Und dann Ishvara Pranitana, sich zu ergeben. Ergebenheit gegenüber Krishnas Willen. Den Willen Gottes zum eigenen Willen eigentlich zu machen. Sich zu unterwerfen diesem göttlichen Prinzip und sich fast tragen zu lassen von diesem Strom, diesem heiligen Strom. Das ist Yama und Niyama. Dann haben wir Asana und Pranayama. Asana, es gibt 72.000 verschiedene Arten von Asanas. Der Gründer von dem Yoga-System war Lord Shiva, Mahadev. Doch viele, viele Asanas sind verloren gegangen. Das heißt, man kennt sie heutzutage nicht mehr. Im Satya-Yoga kannte man sie. Heute, mehr oder weniger, kennen ganz, ganz, ganz wenige Experte, kennen ungefähr noch 600 bis 700 Asanas. Das ist total viel. In den Ashrams wiederum praktiziert man, wenn man so ein Yoga-Teacher-Training durchmacht, praktiziert man meistens Maximum bis zu 200 Asanas. Täglich jedoch wird der Yogi nur etwa 30 oder 40 Asanas ausüben. Von diesen, also 30, 40 von diesen 72.000. Auch gibt es Pranayams, wird beschrieben, es gibt verschiedene Beschreibungen, aber im Generellen wird beschrieben, dass es 18.000 verschiedene Arten von Atemtechniken gibt. Unglaublich! Nicht? 18.000 verschiedene Arten von Atemkontrolle, wie wir den Atem gebrauchen können. In all unseren Tätigkeiten. Beim Zuhören, beim Sprechen, beim Essen, beim Schlafen, beim Duschen und so weiter und so fort. Verschiedene Techniken. Ich möchte den Rahmen ein bisschen sprengen. Ich möchte mit euch eine praktische Übung machen. Weil wir haben schon so viel zu tun. Und so, ich möchte gerne eine Asana, eine Pranayama machen. Und dann gehen wir weiter. Okay? So, für das stehen wir alle auf. Es gibt, wie gesagt, unzählige Asanas. Doch ich möchte euch ganz kurz vielleicht zwei zeigen. Ganz, ganz einfache, die wir selber ab heute tun können. Wir stehen gerade. Wir versuchen mal wirklich zu spüren, wie wir stehen mit dem Gewicht. Und jetzt atmen wir tief ein und aus. Fingerspitzen aktivieren, indem wir die Fingerspitzen zum Boden pressen. Ganz, ganz leicht. Und dann, es ist vielleicht jetzt ein bisschen eng, aber trotzdem, wir gehen mit der rechten Hand so langsam hoch. Und sobald wir beim Kopf vorbeigegangen sind bei der Person, strecken wir wirklich die Fingerspitzen. Strecken, strecken. Tief atmen. Hoch. Hochstrecken. Das Gewicht immer noch auf den Füßen spüren. Tief einatmen. Wir kommen langsam hinunter. und gehen mit der linken hoch, halten uns am T-Shirt oder vielleicht sogar die Fingerspitzen.
Guck mal dahin.
Die Faden, jeder für sich, einfach mal für sich das probieren. Tief einatmen. Und ruhig und entspannt ausatmen. Tief einatmen. Und durch die kleinen Schmerzen einfach durchatmen. Ja, mit jedem Ausatmen den Schmerz einfach durchlassen, denn der gehört gar nicht zu uns. Dann atmen wir tief ein und strecken den Arm hoch über uns hinweg. Fingerspitzen aktivieren, hoch, 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 hoch. Und langsam wieder runterkommen. Und vielleicht verspüren wir schon einen Unterschied zwischen der rechten Seite und der linken. Tief einatmen, das Gewicht auf den Füßen spüren, jeder für sich. Linke Hand aktivieren, Fingerspitzen zum Boden pressen, einatmen, hochziehen. Auch wenn wir den anderen berühren, das macht überhaupt nichts. Das sind nur ein paar Elemente, die wir mit uns herumtragen. Hoch, tief einatmen. Und die linke Hand kommt runter, die rechte geht hoch. Wir halten uns an den Fingerspitzen, wenn es geht. Und sonst. Und jeder für sich, nicht umschauen, jeder für sich. Einfach mal das probieren. Tief einatmen. Das Gewicht auf den Füßen spüren. Die kleinen Schmerzen durchlassen. Tief einatmen. Und entspannen und ausatmen. Und dann einatmen, hinten loslassen. Hoch, 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 hoch. Und langsam runter. Wir spüren einen Unterschied, wenn den war. Und ich glaube, wir gehen zu Pranayama über. Ohne die Aufmerksamkeit jetzt groß hinauszubringen zum Partner, zum anderen, zur anderen Person, jeder für sich, mal wirklich ein kleines Erlebnis. Jeder für sich. Pranayama bedeutet eigentlich, dass man durch das Beobachten des Atems seine Lebenskraft so kontrollieren kann, dass man sie auch in eine ganz bestimmte Richtung lenken kann. Diese Technik ist so unglaublich mächtig und so natürlich, denn wer atmet nicht ein und aus? Jeder von uns, der Atem ist uns so nah. Jetzt dieses Fahrzeug, dieses Element bewusst zu gebrauchen, ist unglaublich mächtig. Für diejenigen, die es praktizieren, die wissen, was ich meine. Man kann schon richtig den Geist auf den Atem legen, weil während wir den Geist beobachten, aus der Ebene der Intelligenz, fühlt er sich manchmal ein bisschen gestört, nicht? Es ist, als würden wir etwas kochen. Du kochst und dein Mann kommt und schaut dir ständig über die Schulter in die Pfanne. Irgendwann sagst du, kannst du nicht in einen anderen Raum gehen. Man fühlt sich gestört. Das ist tatsächlich das, was viele erfahren, wenn sie den Geist fälschlicherweise von einem falschen Winkel aus kontrollieren wollen. Der fühlt sich beobachtet. Nun, diese ganze Pranayama-Technik ist eigentlich die Methode, wo man den Geist einfach auf seine Schaukel legt und der geht einfach hin und her und fühlt sich schon fast getragen. Er fühlt sich nicht beobachtet und trotzdem ist er unter der Kontrolle der Lüfte. Es gibt 10 verschiedene Lüfte, auf das möchte ich nicht eingehen. Pranayama, Prana hat 10 Lüfte mit verschiedenen Funktionen in unserem Körper, die in den Chakras auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit einer bestimmten Art von Frequenz auch kreisen, die dir Fähigkeiten dann bringen. Das ist ein Kapitel für sich. Ich möchte mit euch eine Übung machen. Und zwar, ich zeige sie euch einmal vor. Bitte versucht einfach die Aufmerksamkeit wirklich mal bei euch zu behalten. Nicht groß auf die andere Person einzugehen, sondern wirklich mal, das ist jetzt für mich, kleine Erfahrung. Was ich tun werde, ist, ich gehe weg von der Lehne. Wir können das gleichzeitig auch tun. Und die Füße sind nicht gekreuzt, sondern die Füße berühren auch den Boden. Wir können die Handpalmen ganz leicht nach oben drehen. Und was ich tun werde, ist, dass ich tief einatme. Ihr könnt mir zuerst zuschauen. Ich atme zuerst ein. Und dann drücke ich das Kinn auf die Brust. Behalte den Atem im Brustbereich. Und nach ein paar Sekunden, vielleicht 10, 15 Sekunden, eine Minute oder zwei, komme ich langsam wieder hoch, atme ein bisschen ein. Diese kleine Einatmung ist notwendig, weil sonst kommt der Atem explosivartig heraus. Ich zeige euch das mal vor und dann machen wir das vielleicht zweimal zusammen.